NDR Kultur. À la carte.
Mit Alexander Soloch. Ich grüße Sie und wir sind heute 4 Tage vor Beginn der Europameisterschaft im Gespräch mit einem der renommiertesten Fußballbeobachter, Fußballgeschichtenerzähler, mit dem Autor Ronald Reng. Ronald Reng, guten Tag.
Hallo, Herr Soloch.
Bislang ist ja diese Fußball-Europameisterschaft, die uns bevorsteht, so unter der Schlagzeile Neuauflage des Sommermärchens, ein rein mediales Phänomen. Man sieht, wenn man so durch die Straßen geht, noch keine Fähnchen. Man spürt auch noch nicht so richtig das Aufkeimen einer Euphorie. Vielleicht wird das auch im Verlauf der nächsten Wochen nicht so richtig zu spüren sein. Meinen Sie, das Land gerät noch in einen Fußballtaumel?
Na, ich habe den Eindruck, viele Leute warten ganz vorsichtig und ein bisschen skeptisch darauf, ob irgendjemand anders anfängt mal mit der Euphorie und würden sich dann sehr gerne anschließen. Also ich spüre schon bei vielen Leuten, die ich spreche, so eine Art Sehnsucht, sich wieder mal unschuldig freuen zu können nach all den schrecklichen und belastenden Ereignissen im Weltgeschehen, vor allem mit dem Krieg natürlich in der Ukraine. Aber es in der Tat, wenn wir im 2006 vergleichen, da war vorher schon so eine Stimmung, jetzt freuen wir uns aber ganz sicher und ganz entschlossen alle mal zusammen. Das ist jetzt nicht da. Das liegt natürlich aber auch am reinen Sport, dass der deutschen Fußballnationalmannschaft zurzeit noch nicht so richtig zu trauen ist.
Ich meine, insgesamt muss man ja sagen, dass der Fußball-Hype überhaupt nicht im Begriff ist, abzuebben. Wenn man sich die Bundesliga anschaut, jeden Spieltag ist jedes Stadion, egal bei welch unwichtigem Spiel, eigentlich immer ausverkauft. Mittlerweile ist es sogar nahezu unmöglich geworden, das war jahrzehntelang nicht der Fall, Tickets für Spiele von Bayer Leverkusen zu bekommen. Nur nach den Enttäuschungen der letzten Jahre, Sie haben es angesprochen, sind eben die Erwartungen an die Fußballnationalmannschaft gesunken. Ist denn vielleicht auch die Nationalmannschaft einfach nicht mehr so wichtig, weil die Leute als Identifikationsspender schon ihren Verein haben? Ich meine, Sie brauchen ja auch nicht die Nationalmannschaft, Ronald Reng, Sie haben Eintracht Frankfurt.
Richtig, aber das geht mir schon seit 53 Jahren so, seit ich geboren bin, dass ich nur Eintracht Frankfurt brauche. Na, Sie haben ein interessantes Phänomen angesprochen, der neue Bezug zur Region über den Fußball. Und das erleben wir selbst an Standorten wie Lübeck zum Beispiel, die jetzt von der 3. Liga in die 4. Liga abgestiegen sind. Also ein wirklich nachrangiger Verein. Und da strömten auch die Leute hin. Also es gibt tatsächlich so eine Sehnsucht zu spüren, das ist meine Stadt, das ist meine Region, die Leute beim Fußball ausleben. Ich erlebe das in Frankfurt immer. Als ich ein Kind war, da sind 15.000 Leute zur Eintracht ins Stadion gegangen und die sind wieder nach Hause gegangen. Und dann hat man den Rest der Woche nichts von der Eintracht gespürt. Wenn ich heute bei meinen Eltern in Frankfurt bin, da wehen in allen Schrebergärten Eintracht-Fahnen. Jedes Auto hat einen Eintracht-Aufkleber. Also diese Sehnsucht, sich mit etwas zu identifizieren, wird sehr über die Region ausgelebt.
Ronald Reng ist Autor vieler wichtiger Bücher rund um das für viele faszinierendste Spiel der Welt und in einer rekordmeisterartigen Weise Abräumer des Preises Fußballbuch des Jahres, das Bayern München nur vor Neid erblassen kann. Auch den NDR Kultur Sachbuchpreis hat er mal bekommen, 2013 für das Buch Spieltage. Geschrieben hat er außerdem die international gefeierte Robert-Enke-Biografie, das Buch Mroskos Talente, das erstaunliche Leben eines Bundesliga-Scouts, eine große Miroslav-Klose-Biografie und zuletzt eine Langzeitbeobachtung von 3 Jungs, die in die Bundesliga streben, unter dem Titel Der große Traum bei Piper erschienen. Und jetzt erschienen 1974 eine deutsche Begegnung, vordergründig die Geschichte des einzigen Spiels zwischen den Nationalmannschaften der Bundesrepublik Deutschland und der DDR, hintergründig sehr viel mehr. Darüber sprechen wir gleich nach einer ersten Musik. Sie haben sich das Klavierkonzert A-Moll von Robert Schumann gewünscht. Warum?
Weil ich bei Klaviermusik sehr gut entspannen kann und teilweise auch sehr gut schreiben kann. Also ich bin ja musiksüchtig als Schreiber. Ich kann nicht mehr ohne Musik schreiben. Ich habe so eine Playlist mit Popliedern und manchmal halte ich die aber nicht aus und dann switche ich immer zu Schumann um.
Alain Grimaud ist das mit dem Anfang des Klavierkonzerts A-Moll Opus 54 von Robert Schumann, hier begleitet von der Sächsischen Staatskapelle Dresden unter der Leitung von Esa-Pekka Salonen. Sie hören NDR Kultur à la carte, zu Gast heute der Autor Ronald Reng, Autor vieler wichtiger Fußballbücher. Warum spielen Menschen eigentlich Fußball? Warum lieben Menschen den Fußball? Sie widmen diesem ja wirklich erstaunlichen Sachverhalt eine ganz schöne Passage in Ihrem neuen Buch. Da lesen wir, gegenüber anderen Mannschaftssportarten hat Fußball den Vorteil, unberechenbarer, auch ungerechter zu sein. Also diese Ungerechtigkeit, das klingt ja nun nicht erstmal nach einem Vorzug. Das müssen Sie erläutern.
Naja, zum einen regen wir Menschen uns wahnsinnig gerne auf und ein Fußballspiel gibt uns sehr viele Gründe, sich aufzuregen. Der Schiedsrichter trifft eine Fehlentscheidung, der Ball springt falsch, ein Spieler macht einen Fehler.
Oder der Videobeweis ist ja eigentlich auch im Nachhinein betrachtet ein großes Glück. Man hatte gedacht, er merzt das aus, diese Möglichkeit sich aufzuregen, er bietet jetzt noch viel mehr Potenzial, sich zu ärgern.
Das ist richtig, das ist ein Punkt, die Menschen finden im Fußball immer wieder neue Gründe, sich aufzuregen. Das zieht viele an, magisch, aber natürlich vor allem das Unberechenbare. Das fasziniert uns Menschen. Wir sehen ein Spiel und die eine Mannschaft ist so überlegen. Und im Basketball, wenn eine Mannschaft so überlegen ist, dann macht sie einfach auf der Strecke des Spiels 10 Körbe mehr als die andere Mannschaft. Aber im Fußball reicht ja ein Tor, ein Moment. Und das kann eine schlechtere Mannschaft erreichen, indem sie das tolle Spiel der guten Mannschaft zerstört und in einem Moment besser ist. Und das können wir irgendwie nicht verarbeiten. Wir Menschen denken, das gibt's doch nicht. Und das fasziniert uns. Und hier können wir zuschauen, wie zufällig, wie glückselig, wie ungerecht das Leben ist.
Das heißt, all das Gewese um taktische Fragen, das wir ja so in den letzten Jahren beobachten konnten, dass gerade auch jüngere Trainer, auch zum Beispiel der gegenwärtige Bundestrainer Nagelsmann, eingebracht haben in das Reden über Fußball, in die Fußballrhetorik, ist eigentlich, wenn man bedenkt, wie zufällig vieles ist und wie unvorhersehbar in diesem Spiel, eigentlich relativ unsinnig, oder?
Nein, als Fußballtrainer sind Sie ja der Don Quixote, der gegen diese Zufälle anreitet die ganze Zeit.
Aber er hat keine Chance, oder?
Er hat keine Chance, aber er will es nicht einsehen. Jeder Fußballtrainer versucht, das ist sein oberstes Ziel, den Zufall, den Einfluss des Zufalls zu minimieren. Und die Fußballtrainer heute sind da viel weiter als die Fußballtrainer vor 50 Jahren. Also Guardiola, Nagelsmann, die haben so viel taktische Strategien entwickelt, dass der Zufall immer geringer wird. Aber er wird immer bleiben im Fußball.
Nun ist der Fußball ein Bildersport. Man muss ihn sehen, um ihn tatsächlich in seiner ganzen Macht und Bedeutung und Tragweite wirklich zu spüren. Deshalb drücken sich wahrscheinlich die Damen und Herren Literaten immer so davor, ihre Geschichten je auf dem Platz spielen zu lassen. Mir fällt da als eine rühmliche Ausnahme Tonio Schachinger ein mit seinem wundervollen Roman Nicht wie ihr, in dessen Mittelpunkt ein Fußballspieler steht, in dem man so Züge von Marko Arnautovic erkennen kann, der ja übrigens auch als mittlerweile gealterter Fußballer bei dieser Europameisterschaft wieder dabei ist für Österreich. Wie schwierig finden Sie es als Sachbuchautor über Fußball, also den reinen Fußball an sich zu schreiben? Sie tun es ja auch in diesem Buch, indem Sie Spielszenen referieren und versuchen lebendig zu machen.
Naja, zunächst ist mal der Fußball für mich immer nur Anlass und Vorwand, ja, über das Leben zu schreiben. Also ein Buch rein über Fußball habe ich noch nie geschrieben, aber ich finde ja auch das Faszinierende ist es, hinter den Fußball zu schauen, hinter den Platz zu schauen. Also das Vordergründige zum einen zu erklären, nicht nur zu sagen, wir sehen da, wie der Spieler X den Pass auf den Spieler Y schlägt, sondern zu erklären, warum macht er das, wie gelingt ihm das, was steckt dahinter, welche Strategie, und dann natürlich zu beschreiben, was macht der Fußball mit den Leuten? Wie verwandelt er sie? In welche emotionalen Ausnahmezustände setzt er sie? Und im Fußball steckt ja eigentlich alles drin, was das Leben zu bieten hat. Also Dramen, große Persönlichkeiten, Kriminalität, alles, was Sie sich nur vorstellen, finden Sie im Fußball. Und deswegen ist der Fußball ein wunderbarer Anlass, über das Leben zu schreiben.
Sie haben sich einen Ausschnitt aus der 5. Sinfonie von Gustav Mahler gewünscht. Hat es damit eine spezielle Bewandtnis? Oder ist es auch einfach Playlist-Musik zum Schreiben?
Nein, das ist kein Lied zum Schreiben. Das ist ein Lied, das wir gehört haben, als meine Frau schwanger war mit unserem ersten Sohn. Und von daher hängen da schöne Erinnerungen dran.
Thank you.
Ein Ausschnitt aus dem ersten Satz der Sinfonie Nummer 5 Cis-Moll von Gustav Mahler, hier gespielt von den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von Pierre Boulez. Ronald Reng, in Ihrem neuen Buch 1974, eine deutsche Begegnung, als die Geschichte Ost und West zusammenbrachte, finden wir den schönen Satz: Für viele Menschen gibt es die eine WM in ihrer Kindheit, an die sie sich noch als Erwachsene lächelnd erinnern. Und das stimmt ja tatsächlich. Bei mir ist es zum Beispiel die WM 1986 in Mexiko. Da war ich 8 Jahre alt und die deutsche Nationalmannschaft rumpelte sich mit, ich weiß nicht, 8 oder 9 Vorstoppern ins Endspiel und wurde sogar Vize-Weltmeister. Also wenn ich so Namen höre wie Dietmar Jacobs oder Norbert Eder oder Hans-Peter Briegel, dann bekomme ich wirklich eine Gänsehaut. Und daher kommt auch meine Vorliebe heute noch für richtig schönen Rumpelfußball. Aber dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wie kann es bei Ihnen gewesen sein? 1974 waren Sie 4, also eigentlich noch zu jung, um davon geprägt worden zu sein. Und die WM 78 in Argentinien war ja eigentlich ziemlich schrecklich. Also trifft dieser Satz eigentlich auf Sie zu? Gibt es so eine prägende WM für Sie?
Ja, aber es war die WM 1982, also da okay, war ich zwar 12, schon 12 ja. Jahre alt. Die WM 78 in Argentinien war die erste WM, die ich erlebt habe, bewusst. Und ich kann mich erinnern, wie wir aufgeregt mit den Fahrrädern zum Wasserhäuschen in Frankfurt gefahren sind, um uns Fußballbilder, Klebebilder zu kaufen. Aber meine WM war mit 12 Jahren die WM 82. Wir waren im Urlaub auf Korsika. Und in meiner Erinnerung durfte ich jeden Tag um 17 Uhr alleine in das Eiscafé gehen, mir einen Bananasplit kaufen und mir ein Fußballspiel anschauen. Und deswegen habe ich da auch diese 17 Uhr Spiele aus der Vorrunde zwischen Polen, Kamerun und Italien und Peru. Das war eine Gruppe. Und ich meine aus dem Kopf, da gingen alle Spiele 0-0 aus bis auf 1. Und die habe ich alle gesehen mit großer Faszination und habe da auch das war ja damals für Kinder was ganz Neues. Aha, es gibt Fußball in Afrika und die spielen jetzt damit Kamerun. Und der Torwart von Kamerun, Thomas Nkono, der hatte eine lange Hose an. Das hatte sonst niemand.
Der war toll, ja.
Und der hat wirklich ganz toll gehalten. Und in den habe ich mich quasi verliebt bei diesem Turnier und habe immer den bewundert und geschaut, was macht er. Und das sind eben diese Art Erinnerungen, die fast jeder hat irgendwie aus der Kindheit. Diese eine WM, als man die Welt entdeckt über den Fußball.
1982 war doch auch, glaube ich, Honduras dabei. Auch ein Land, von dem man wahrscheinlich sonst nie hört. Also es entwickelt sich also praktisch über den Fußball für Kinder, für Heranwachsende, so eine ganz eigene Weltanschauung im Wortsinne. Ne?
Ja, absolut. Also in der Welt der Kinder aus den 70er Jahren ist zum Beispiel Pirmasens eine ganz bedeutende Stadt, weil der FK Pirmasens seine Fußballmannschaft in der zweiten oder dritten Liga damals hatte und immer in der Zeitung in den Ergebnissen stand. Und die Kinder kennen dann wahrscheinlich aber nicht Brüssel, weil Brüssel hat... Also es gibt keinen Fußballclub mit dem Namen Brüssel. Es gibt den RSC Anderlecht, einen Stadtteil von Brüssel. Und deswegen war Anderlecht zum Beispiel eine bedeutende Stadt, die Kinder gesucht haben auf der Landkarte und nicht gefunden haben. Also man baut sich so sein eigenes Weltbild, sein eigenes Radarsystem durch den Fußball auf. Viele waren deswegen auch gut in Geografie und entwickelt auch eine Sehnsucht nach der Ferne durch den Fußball. Also was bei mir Kamerun war. Wie wird es dort sein? Komme ich da mal hin? Haben dort alle Torhüter lange Hosen an? Das sind die Fragen, die einen beschäftigen
bei einer Landmeisterschaft. Das Land, aus dem Thomas Nkono stammt, ja. Fußball bildet eben. Ihr neues Buch ist nun also der WM 74 in Westdeutschland gewidmet, genauer diesem einen besonderen Spiel am 22. Juni 1974, Bundesrepublik Deutschland gegen die DDR im Hamburger Volksparkstadion. Wobei dies, Sie haben das gerade schon anklingen lassen, dass es eigentlich immer Ihr Versuch ist, Fußball nur zum Anlass zu nehmen, eine größere Geschichte zu erzählen. Dies ist also auch mehr als die Geschichte eines Fußballspiels oder auch eines Fußballturniers. Es ist gewissermaßen die Geschichte einer Zeit. Ich würde sagen, grob geschätzt von den 400 Seiten, die dieses Buch hat, beschäftigen sich vielleicht 50 bis 70 rein mit dem Fußball. Ansonsten gehen sie weit über den Fußball hinaus. Was war nun die Idee?
Also es gab dieses Spiel Bundesrepublik gegen DDR ein einziges Mal in der Geschichte, eben an jenem 22. Juni 1974. Deswegen ist es per se schon mal ein einzigartiges Ereignis. Und andererseits gibt es ganz wenige Erinnerungspunkte oder Erlebnispunkte in den 40 Jahren der deutschen Teilungen, die die Menschen aus beiden deutschen Staaten ähnlich erlebt haben. Nicht gemeinsam, also ja, vielleicht kann man es auch sagen, sie haben dieses Spiel gemeinsam, aber nicht vereint erlebt. Und das war, dachte ich, ist doch ein wunderbarer Präzedenzfall, Ausgangspunkt, um zu beschreiben, wie war eigentlich die Welt 1974?
Ja, das ist immer wieder faszinierend, sowieso in den Rengschen Büchern. Sie haben im Laufe der Jahre eine Schreibtaktik verfeinert, die ich für mich den Rengschen Trick nenne oder die Zeitschleuder des Staunens. Das heißt, Phänomene des Alltags, die uns heute kurios vorkommen, stellen Sie in der erzählten Gegenwart, hier also in den 70er Jahren, Anfang, Mitte der 70er Jahre, als ganz und gar selbstverständlich dar, als etwas, das überhaupt gar nicht anders sein kann. Also zum Beispiel den Umstand, dass die Spieler, die damals in der Sportschule Malente kaserniert waren, die Spieler der bundesdeutschen Mannschaft, jedenfalls für die Dauer der Vorrunde, dass sie natürlich ihre Liebsten, ihre Frauen, ihre Familien nicht jeden Tag oder mehrmals täglich angerufen oder kontaktiert haben, sondern vielleicht alle 2 bis 3 Tage, weil es gab eben nur für die Spieler nur ein Haustelefon und da bildeten sich immer Warteschlangen. Deswegen hat man sich auch immer ganz kurz gefasst. Wie sollte es auch anders sein? Völlig selbstverständlich. Heute natürlich nahezu unvorstellbar. Oder die wunderbaren Fortschritte der Technik. Sie beschreiben hier also die Journalisten, die ins Stadion gehen und die jetzt neuerdings ihre Schultern schonen können, weil die Firma Adler eine Reiseschreibmaschine entwickelt hat, die mit Gehäuse nur 4 Kilogramm wiegt. Also ein richtiger Fortschritt. Diese Rengsche Zeitschleuder, drückt sich darin auch so eine gewisse Zärtlichkeit für die Vergangenheit aus? Eine Zärtlichkeit, die Sie empfinden?
Wenn Sie das so empfinden, bin ich sehr froh darüber. Ja, aber der, wie Sie nennen, der Rengsche Trick ist ja einfach tatsächlich, ich versuche, die Leser in die Zeit zurückzuversetzen. Und das geht natürlich am besten, indem ich das Denken der Zeit annehme. Also, dass ich nicht aus dem Jahr 2024 auf 1974 zurückblicke, sondern dass ich mich selber als Autor in das Jahr 1974 versetze. Und das ist natürlich dann hoffentlich für die Leser auch aus der heutigen Zeit ja schön, dass man mit einem Lächeln auch die Irrtümer der damaligen Zeit begreift.
Wie Sie das machen, wollen wir an einigen Beispielen uns gleich noch etwas genauer angucken, auch wie das dann konkret aussieht, dieses Schreiben über ein Fußballspiel, ohne tatsächlich, hauptsächlich jedenfalls über ein Fußballspiel zu schreiben. Davor hören wir noch Musik von Johann Sebastian Bach, und zwar die Sinfonie aus der Kantate Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, das ist also die Beschreibung des Gemütszustands eines Fußballfans während eines Spiels. Warum dieser Musikwunsch?
Ich würde sagen, eher der Gemütszustand eines Schreibers auf Seite 130, wenn es nicht weitergeht im Manuskript.
NDR Kultur à la carte. Wir hörten auf Wunsch unseres Gastes Ronald Reng das Amsterdamer Barockorchester unter Ton Koopmann mit der Sinfonia aus der Kantate Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen von Johann Sebastian Bach. Und das Hören dieser Sendung kann selbstverständlich die unbedingt zu empfehlende Lektüre von Roland Rengs neuem Buch 1974, eine deutsche Begegnung keineswegs ersetzen. Ich würde gerne mit Ihnen trotzdem ganz kurz drei Beispiele herausgreifen, mit denen Sie die eng abgesteckten Maße des Fußballfeldes verlassen. Sie schreiben zum Beispiel über einen Jungen aus Hannover, André Krüger, einen eigentlich grundlos vom australischen Fußball Besessenen. Das ist ja so schön an Kindheit und Jugend, dass man völlig grundlos von irgendetwas besessen sein kann und sich so richtig tief hineingraben kann in diese Besessenheit. Aber mit dem Spiel Bundesrepublik Deutschland gegen die DDR hat dieser Junge ja eigentlich nicht so übermäßig viel zu tun. Warum fanden Sie es trotzdem wichtig und auch passend, seine Geschichte zu erzählen?
Also zum ersten Mal hat er sehr viel damit zu tun, denn Deutschland gegen die DDR war abhängig von dem Vorspiel an diesem Tag, Australien gegen Chile. Wenn Chile nicht gewinnen würde, wären die DDR und die Bundesrepublik ohne eine Minute zu spielen schon qualifiziert für die zweite Runde, weil Chile sie nicht mehr einholen konnte. Deswegen spielt es eine große Rolle, weil nach dem Spiel Chile gegen Australien die DDR-Spieler schon jubelnd zum Spiel hingefahren sind. Ich fand den jungen André Krüger aber faszinierend, weil er die Sehnsucht nach der Ferne dieser 70er Jahre verkörpert. Also in den 70er Jahren hörte die Welt knapp hinter dem Brenner auf für fast alle Deutschen. Man fuhr das höchste der Gefühle nach Rimini, vielleicht nach Griechenland oder Dänemark. Es kamen aber im
Fernsehen. Knapp hinterm Brenner, nur ganz kurz nebenbei, da wo Sie jetzt wohnen, ne? In Bozen. Ne?
Genau, ja. Da meine Frau kommt aus Südtirol, deswegen ist mir der Brenner sehr geläufig. Die Sehnsucht der 70er Jahre nach der Ferne. Damals war Australien ganz weit weg und Südafrika oder Argentinien. Und wurde eigentlich nur kurz diese Sehnsucht durch den Fußball getriggert. Und das Interessante an André Krüger ist ja, dass er diesen Traum nie vergessen hat, dass er dann Seefahrer geworden ist, um nach Australien zu fahren, dass er dann den australischen Fußballern von 1974, 20, 30 Jahre später geschrieben hat, um in Kontakt zu ihnen zu kommen. Und die haben nur gestaunt, dass ein jetzt erwachsener Deutscher, ein deutscher Junge Fan von ihnen war und welches wahnsinniges Kinderwissen über den australischen Fußball der angesammelt hatte. Und so ist André Krüger heute eine Berühmtheit in Australien, Crazy Krüger, der verrückte Krüger, der mehr über den australischen Fußball weiß als jeder andere.
In der Hall of Fame des australischen
Fußballs. Er ist in der Hall of Fame des australischen Fußballs, weil er der verrückteste Fan des australischen Fußballs ist.
Ein weiterer Strang dieses Buchs ist ein zeitgleich mit diesem Spiel stattfindendes Kulturereignis, die Aufführung des Stücks »Die neuen Leiden des jungen W« von Ulrich Plenzdorf am Deutschen Theater in Ost-Berlin. Keine Premiere, sondern die x-te Aufführung. Die Premiere hat es schon anderthalb Jahre vorher gegeben. Worin sehen Sie die Bedeutung dieser Geschichte für Ihr Buch?
Also wir sagen immer klischeehaft über solche besonderen Fußballspiele wie Bundesrepublik gegen DDR, das ganze Land sah zu. Und da merkte ich, das stimmt ja gar nicht. Es war das Deutsche Theater in Ost-Berlin ausverkauft an dem Abend, wie an allen 303 anderen Abend, als dieses Stück Die neuen Leiden des jungen W. aufgeführt wurde. Und ich merkte, die wahre Sensation in der DDR war nicht der 1:0 Sieg im Fußball gegen die Bundesrepublik. Die wahre Sensation 1974 war, dass solche Theaterstücke möglich sind, die das sozialistische Menschenbild stark kritisiert haben, sehr direkt kritisiert haben. Und deswegen ist das sozusagen eine Parallelwelt in meinem Buch zu dem Fußballspiel. Und so versuche ich eben, meine Fäden, meine Anker aus dem Fußballstadion heraus auszuwerfen zu anderen wichtigen Erscheinungen der Zeit 1974, aber die wirklich alle etwas mit dem Fußballspiel auf die eine oder andere Art zu tun haben.
Das Buch beginnt im Gefängnis mit Klaus Jünschke, einem Mitglied der RAF. Er war 1972 an einem Banküberfall in Kaiserslautern beteiligt, bei dem ein Polizist erschossen wurde, an den Sie hier sehr berührend erinnern, Herbert Schoner. Der 22. Juni 1974, also der Tag des Spiels, wäre sein 35. Geburtstag gewesen. Das heißt, in diesen Tagen, in denen wir gerade wieder den gewaltsamen Tod eines Polizeibeamten beklagen, würde Herbert Schoner 85 Jahre alt, könnte also durchaus noch leben. Klaus Jünschke wiederum wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Später dann, nachdem er sich sehr lange schon und sehr glaubwürdig vom Terror der RAF distanziert hatte, begnadigt. Was macht ihn zu einem guten Protagonisten oder, Sie haben gerade vom Anker gesprochen, zu einem guten Ankerpunkt dieses Buchs?
Ich habe ja nicht nur Zeitzeugen interviewt, die etwas mit dem Fußballspiel zu tun haben. Ich habe Wochen, Monate in Archiven verbracht. Unter anderem war ich im Polizeiarchiv Hamburg. Und ich habe mir da eigentlich nur erhofft, dass ich so Details finde wie die Abfahrtszeiten des Mannschaftsbusses der Bundesrepublik zum Spiel in Hamburg, damit ich das authentischer schildern könnte. Und plötzlich stieß ich in diesem Polizeiarchiv Hamburg auf eine Aktennotiz der Polizei für Staatsdelikte. Das Gespräch des RAF-Terroristen Jünschke im Gefängnis Zweibrücken mit seiner Braut sei abgehört worden. Klaus Jünschke sprach von einem Attentat auf das Spiel der Bundesrepublik gegen die DDR. Und da haben sie also eine sehr direkte Verbindung.
Huch. Das sind so Glücksmomente beim Recherchieren, oder?
Ja, erstmal Momente des Erstaunens, weil es gab ja kein Attentat. Ich hatte davon noch nie gehört, dass es diesen Attentatverdacht gab, wirklich von der Polizei. Und ich habe dann Klaus Jünschke kontaktiert. Er hatte von diesem Attentatverdacht auch noch nie was gehört. Und habe ihn dann 50 Jahre später getroffen. Und ja, kann deswegen in dem Buch auch schildern, wie gerät man in die RAF hinein, wie lebt man in der RAF im Untergrund, auch seine Zeit im Gefängnis, wie kam er dazu zu bereuen. Und da steckt natürlich ein menschliches Drama dahinter, nicht nur der Polizist Herbert Schoner, der getötet wurde, sondern auch die ganz große Frage, auf die ich keine Antwort hatte, was ist das für ein Leben von Klaus Jünschke, wie bewerten wir das, der in 80 Jahren, knapp 80 Jahre seines Lebens fast nur Gutes getan hat. Der ist als Sozialarbeiter unglaublich engagiert, der aber 10 Monate in der RAF war und dabei war offensichtlich bei Überfällen, möglicherweise auch bei Attentaten, wo Menschen starben.
Ronald Reng, was mögen Sie so an den Bildern einer Ausstellung von Modest Mussorgsky?
Das war sozusagen meine erste Berührung mit klassischer Musik im Musikunterricht in der, nicht mehr in der Grundschule, in der 5. oder 6. Klasse, bei einem Musiklehrer, den ich gefürchtet habe, Herr Kaltenbach. Der war sehr jähzornig und hatte schreckliche Ausbrüche. Und dann hat er uns aber in diesem Musikunterricht einmal nicht selber spielen lassen und angeschrien, wenn wir was falsch spielen, sondern hat uns klassische Musik vorgespielt. Und das war Mussorgsky, Bilder einer Ausstellung. Und da habe ich tatsächlich in dem Moment, ähnlich wie beim Kamerun-Torwart Nikono, die Schönheit der Kunst gespürt, die Schönheit des Lebens, wie schön diese Klänge waren.
Thank you.
Die Nummer 4 aus den Bildern einer Ausstellung von Modest Mussorgsky. Hier nicht gespielt vom jähzornigen Lehrer unseres heutigen Gastes Ronald Reng, Herrn Kaltenbach, sondern von der wunderbaren Pianistin Lilja Silberstein. Ronald Reng, lassen Sie uns doch ein bisschen noch über Fußball sprechen. Dieses Spiel Bundesrepublik Deutschland gegen die DDR am 22. Juni 1974 im Hamburger Volksparkstadion. Wie ist das? Ich weiß gar nicht, auf welchem Wege Sie das getan haben. Leider ist das auf allgemein zugänglichen Wegen nicht möglich, sich dieses Spiel anzugucken. Bundesrepublik Deutschland jedenfalls nicht in ganzer Länge, nur so in Zusammenfassungen. Also wenn man auf den einschlägigen Videoportalen nachguckt, findet man nichts. Ich habe auch im ARD-Fernseharchiv nachgeschaut, hatte aber Pech, das war ein ZDF-Spiel. Also wie haben Sie das eigentlich gemacht, sich das Spiel anzuschauen? Und wie war das, sich dieses Spiel 50 Jahre später anzuschauen? Es heißt ja immer, wenn man sich die Spiele aus der Zeit angucke, sei man erstaunt, wie langsam das alles sei, wie viel Raum die Akteure sich gegenseitig ließen, weil angegriffen wird eigentlich immer erst ab Beginn des 16-Meter-Raums und so. Und da kann man richtig schön, herrlich 20, 30, 40 Meter durchs Mittelfeld spazieren. War das so eine Erfahrung?
Also erstmal muss ich Sie scharf kritisieren für Ihre Recherchefähigkeiten. Das Spiel ist auf YouTube in ganzer Länge für jeden zugänglich mit dem Kommentar des DDR-Kommentators Oertel hieß der
damals. Haben Sie in Bozen ein eigenes YouTube? Ich kenne das nicht.
Und ich habe mir dieses Spiel, wie jeder gute Fußballtrainer, bei der Gegneranalyse dreimal angeschaut. Ich erinnere mich, Christian Streich, den Trainer von Freiburg, besucht und da bin ich in seinen Trainerbüro reingestolpert und da hat er gerade Gegneranalyse gemacht von Werder Bremen und er hat das in doppelter Schnelligkeit geschaut, damit er schneller fertig ist. Das habe ich nicht geschafft. Also ich muss das wirklich so konzentriert schauen, das Spiel. Und ja, so ein Spiel 50 Jahre später anzuschauen, stößt einen schon so ein bisschen vor den Kopf, weil es auch unsere Klischees widerlegt. Also zum einen haben Sie recht, die Fähigkeiten, die individuellen Fähigkeiten der Spieler waren nicht durchgehend so ausgeprägt wie heute. Also von einem Verteidiger wurde wirklich damals nur erwartet, dem Gegner den Ball abzunehmen und dann irgendwie sauber über ein paar Meter weiterzupassen. Wann immer sich Verteidiger in den Angriff eingeschaltet haben in dem Spiel und geschossen haben, flog der Ball unglaublich weit am Tor vorbei.
Genau, sogar in einer Zusammenfassung habe ich so einen Verzweiflungsschuss von Vogts gesehen, der irgendwie 30 Meter neben das Tor ging.
Also ich erinnere mich an Schüsse von dem bundesdeutschen Schwarzenbeck und dem DDR-Spieler Kurpjoweit, beides ausgezeichnete Verteidiger in der damaligen Zeit, aber himmelweit neben das Tor. Und die DDR übrigens, die DDR-Delegation, die war viel weiter in der wissenschaftlichen Analyse des Fußballs als jede andere Nation damals. Und die haben auch gezählt damals, wie viele Torchancen braucht eine Mannschaft für ein Tor. Und haben also festgestellt, dass die besten Fußballmannschaften der Welt, wie die Bundesrepublik, die Niederlande, die brauchten immerhin immer noch 15 Chancen, um ein Tor zu schießen. Die DDR brauchte 30 Chancen, um ein Tor zu schießen. Also das war eine Show der Vergeblichkeit in vielen Phasen. Andererseits fiel mir aber auf, dass vieles, was wir für neu halten, damals schon vorhanden war. Wir benutzen nur neue Begriffe dafür. Zum Beispiel heute reden wir vom Pressing. Die bundesdeutsche Mannschaft hat in den ersten 20 Minuten dieses Spiel ein fulminantes Pressing gespielt. Mhm. Und da hat man einfach damals gesagt, ja, die Bundesdeutschen jagen den Ball schon sehr weit in der Hälfte der DDR-Spieler.
Ich stelle jetzt nicht die klassische Frage, ob die DDR letztlich das Spiel verdient gewonnen hat, denn sie hat ja nun mal das eine und auch sehr reguläre Tor geschossen, also war das ein verdienter Sieg. Aber man muss doch fragen, was war da los bei diesem einen Tor von Jürgen Sparwasser? Also sehr mangelhaftes Anlaufverhalten von Horst-Dieter Höttges, auch Vogts kam nicht hinterher. Und dann müssen wir doch aber auch ganz klar über Sepp Maier reden, diesen umjubelten, auch heute noch gefeierten, wahrscheinlich auch wunderbar gewesenen Torwart. Aber wie er sich da verladen lässt, er liegt ja schon auf dem Boden, da denkt Sparwasser noch gar nicht daran abzuziehen, ne?
Ja, es waren auch individuelle Fehler passierten damals deutlich häufiger, weil die Spieler noch nicht so wissenschaftlich trainiert waren in ihrer Kindheit wie heutzutage. Es ging sogar noch ein bisschen früher los mit dem Fehler. Paul Breitner, der rannte bei Angriffen der Deutschen immer über den ganzen Platz, war aber eigentlich Außenverteidiger. Und in dem Moment war er noch auf der rechten Spielfeldseite. Er sollte aber linker Außenverteidiger sein. Und sein Gegner, der DDR-Spieler Hamann, hatte also plötzlich freie Bahn auf der bundesdeutschen linken Seite, rechte Seite der DDR. Und er marschierte nach vorne.
Das, was wir heute taktische Disziplin nennen, hat da irgendwie gefehlt.
Genau. Ja. Und er rannte nach vorne und es kam kein Angriff. Und dann schlug er diesen wunderbaren Diagonalpass. Ja. Sparwasser war viel schneller als Höttges. Und wie Sie sagen, tauchte vor Maier auf. Und es reichte eine Finte, dass Maier zu Boden stürzte in Erwartung eines Schusses und Sparwasser verzögerte und schoss erst, als Meier schon geschlagen am Boden lag.
Wenn man die beiden Nationaltrainer vergleicht, Georg Buschner und Helmut Schön, der eine Thüringer, der andere Sachse. Und interessanterweise, das wusste ich gar nicht, habe ich jetzt erst nachgelesen, hat ja Helmut Schön mehr oder weniger inoffiziell tatsächlich eine erste, so eine Vorprägung einer DDR-Nationalmannschaft Ende der 40er Jahre, noch nicht international anerkannt von der FIFA, trainiert. Also es muss ja für ihn auch ein besonderes Spiel gewesen sein. Aber man hat den Eindruck, auch nach dem, was man so bei Ihnen liest in Ihrem Buch, Buschner sei viel akribischer und taktisch auch viel interessierter gewesen als der Gemütsmensch Helmut Schön. Stimmt das?
Das stimmt so. Also wenn wir nur die beiden Trainer betrachten, ohne welche Mannschaft sie trainiert haben, dann würden man sagen müssen, dass Buschner eigentlich ein viel gebildeterer Trainer war. Ein Trainer, der sich viel mehr um die Details des Spiels gekümmert hat. Also eigentlich ein klügerer Trainer. Aber sie waren beide Trainer prädestiniert für die jeweilige Mannschaft, die sie trainierten. Georg Buschner hatte eine ordentlich talentierte Mannschaft, die aber nicht die individuelle Qualität für die Weltspitze hatte. Und er hat diese DDR-Mannschaft verfeinert, indem er ihr das taktische Rüstzeug, das athletische Rüstzeug gegeben hat, mehr als das alle anderen Mannschaften auf der Welt hatten. Helmut Schön allerdings war vielleicht der beste Trainer für diese bundesdeutsche Mannschaft, die Spieler wie Wolfgang Overath hatte, die einen unheimlich guten individuelle taktische Ausbildung schon hatten. Und Helmut Schön hat diese Mannschaft spielen lassen und das hat sie stark gemacht. Er hat sie sich entfalten lassen, die Spieler. Und dafür war Helmut Schön ein wunderbarer Trainer, um sie machen zu lassen.
Und Helmut Schöns Mannschaft ist dann ja schließlich auch 2 Wochen nach diesem Spiel Fußball-Weltmeister geworden. NDR Kultur à la carte. Wir hören jetzt auf Wunsch von Ronald Reng die Moldau von Friedrich Smetana.
Thank you.
Ein Ausschnitt aus der Moldau von Friedrich Smetana. Sie hörten das New York Philharmonic unter der Leitung von Leonard Bernstein. Ronald Reng, in 4 Tagen, also am Freitag, beginnt die Fußball-EM mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland in München. Was trauen Sie dieser deutschen Mannschaft zu, die jetzt 3 Turniere hintereinander verpatzt hat?
Relativ viel. Also es ist eine sehr begabte Mannschaft und unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann scheint sie, das ist das richtige Wort, sie scheint eine innere Balance gefunden zu haben. Das gilt für das Selbstbewusstsein, also dass sie bei der letzten WM in Katar sehr schnell immer verloren hatte, wenn ein paar Kleinigkeiten auf dem Platz nicht geklappt haben. Das gilt aber auch für die taktische Balance, dass sie jetzt im Mittelfeld mit Toni Kroos und Andrich von Bayer Leverkusen 2 Spieler hat, die sich sehr gut ergänzen. Also Toni Kroos gibt der Mannschaft schon alleine neue defensive Balance, indem er den Ball fast nie verliert. Das heißt, man rennt im Spiel mit Toni Kroos 5-mal weniger in Konter, weil der Ball nicht so schnell weg ist. Aber es gibt schon seit Jahren bei den Nationalmannschaften nur noch ganz selten herausragende Mannschaften. Also von den Fähigkeiten haben die sich alle sehr angeglichen. Das heißt, diese Turniere werden eigentlich in der Regel gewonnen in den letzten Jahren von Mannschaften, die die beste Dynamik entwickeln während eines Turniers. Die am besten reinkommen, die im Gefühl schweben, was wir taktisch machen, wie wir spielen wollen, das klappt und die sich dann an sich selbst berauschen. Und das kann niemand, sogar ich nicht, vor dem Turnier wissen, welche Mannschaft da die beste Dynamik ergreift.
Wie geht's denn dann nach der EM fußballerisch weiter? Berappelt sich der FC Bayern wieder oder begründet Bayern 04 Leverkusen eine neue Ära?
Naja, wir haben ja ähnliche Fragen eigentlich in der Politik. Also wie lange sind die USA noch die Großmacht? Wie weit geht der Aufstieg von China? Oder erleben wir in der Welt in den nächsten 30, 40 Jahren etwas ganz Neues, sodass wir 5, 6 mittelgroße Mächte haben, die sich auf irgendeine Art dann auch immer wieder neu verbünden oder miteinander irgendwie Schwierigkeiten haben. Und vor der Situation sind wir im deutschen Fußball. Also wenn wir da im Fußball ein anderes Beispiel anschauen, eines Vereins, der einen ganz großen Umbruch hatte, Manchester United, nach dem Weggang ihres Trainers Alex Ferguson. Das ist jetzt fast 10 Jahre her und die sind nie wieder dieser herausragend dominierende Verein geworden. Und so eine Situation könnten wir bei Bayern München auch erleben, dadurch, dass die Leute, die den Verein 20 Jahre geprägt haben, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, sich zurückgezogen haben und dass es ein Verein ist, der sich sucht und nicht so richtig findet. Und dann haben wir aber nicht nur Bayer Leverkusen, wir haben ja auch noch Borussia Dortmund, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt. Also wir haben da noch viele Mittelmächte, die, oder wie der VfB Stuttgart, dann auch für 1, 2 Jahre nach vorne stoßen können und sich vielleicht da sogar ein bisschen mittelfristig festsetzen können.
Und wie geht es mit Ihnen literarisch weiter?
Eigentlich ist ja mein Standard, dass ich gerade Ihnen nie verrate, was ich tue.
Da muss man
aber
mal raten.
Ich habe schon ein neues Buch fertig. Vielleicht könnte ich deswegen trotzdem sagen. Also ich habe, oder soll ich in Rätseln reden? Ich habe ein Buch geschrieben, das im 19. Jahrhundert spielt. Und der Anlass war aber Fußball, als es Fußball eigentlich noch gar nicht gab. Nämlich der Anlass war, dass ich mal abends nachgedacht habe über Leo Messi und Cristiano Ronaldo und mich gefragt habe, wie sehr hat denn diese Rivalität zwischen den beiden Spielern sie noch besser gemacht? Also was kann Rivalität auslösen? Und bei diesem Gedankengang bin ich dann irgendwann bei Gottlieb Daimler und Herrn Benz gelandet, die wirklich in frappierender Weise zur selben Zeit am ersten Automobil gewerkelt haben. Und dann habe ich angefangen, mich so privat näher mit denen zu beschäftigen und stieß auf eine ganz große Leerstelle, dass die nie übereinander geredet haben. Also obwohl die kannten sich, die wussten, dass der 100 Kilometer entfernt, der eine in Mannheim, der andere in Stuttgart, da noch einer ist, der am ersten Automobil rumwerkelt, und haben aber in ihren Aufzeichnungen immer so getan, als ob es den anderen nicht gibt. Und das fand ich dann auch faszinierend. Warum? Was war das für eine Konkurrenz? Und dann habe ich über diese beiden nun ein Buch geschrieben und wenn es gut geht, erscheint es nächstes Jahr.
Wir sind gespannt. Und bis dahin lesen wir Ronald Rengs jetzt neues Buch 1974, eine deutsche Begegnung, erschienen bei Piper. Herr Reng, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Für heute verabschiedet sich Alexander Solloch mit Dank fürs Zuhören.